10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Wir sprechen in dieser Folge über einen Genozid, der aus der öffentlichen Wahrnehmung schon erstaunlich lange wieder verschwunden ist. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen wie Dr. Leyla Ferman, die sich mit dem Verein Women for Justice e.V. um dieses Thema sehr intensiv kümmern. Frau Dr. Ferman, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann und danke für die Einladung.
Bevor wir über Ihre Arbeit sprechen, vielleicht die ganz persönliche Frage: Wie sind Sie dazu gekommen, sich für die Rechte von jesidischen Frauen ganz besonders einzusetzen?
Nun, da muss ich ein wenig zurückblicken. Und zwar komme ich selbst aus einer kurdisch-jesidischen Familie. Und somit waren die Themen rund um Kurden, Kurdistan, Jesiden eigentlich immer sehr aktuell bei uns. Nicht nur, weil meine Eltern beispielsweise als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter dann auch hierher gekommen sind, sondern auch später Familien, die hierher geflüchtet sind. Das heißt, diese Fragen haben eigentlich immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, aber einen entscheidenden Cut sozusagen, wo gab es 2014 mit dem anhaltenden Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden, weil mich das besonders berührt hat.
Sie haben es angesprochen, es ist 11 Jahre her. Viele Menschen haben, glaube ich, noch so halb im Kopf, da war was. Nehmen Sie uns nochmal mit zurück in die Zeit. Was ist damals passiert? Was hat für Sie diesen Cut dann herbeigeführt?
Ja, es war der 3. August 2014. An diesem Tag hat der sogenannte Islamische Staat die Region Shingal angegriffen. Sie hatten ja bereits weite Teile Syriens und auch des Irak unter ihre Kontrolle gebracht. Und am 3.8. griffen sie die Region Shingal an, die fast ausschließlich, also zu circa 70-80% aus Jesiden und Jesiden sozusagen bestand, die dort gelebt haben. Und innerhalb von wenigen Stunden wurden Hunderttausende von Jesiden zu Flüchtlingen. Mehrere Tausend sind noch an dem Tag auch noch ermordet worden. Und über 6.000 Frauen, Männer und auch Kinder sind versklavt worden an dem Tag. Und wir sprechen von einem anhaltenden Völkermord, weil es nach wie vor ja über 2.600 Frauen, Männer und Kinder nach wie vor in den Händen des Islamischen Staates sind. Wir wissen bis heute noch immer noch nicht, wo sie sind, ob sie noch leben oder nicht. Und weil noch viele Fragen offen sind. Also können die Jesiden zurückkehren oder nicht? Wie sieht es mit den Traumata aus? Und das sind ja Fragen, die auch darüber entscheiden, ob eine Volksgruppe bestehen bleibt oder nicht. Und deshalb sprechen wir in diesem Fall von einem anhaltenden Völkermord.
Sie sprechen aber nicht nur von einem Völkermord, von einem Genozid, sondern ich habe auch den Begriff Femizid gelesen im Zusammenhang mit diesen Ereignissen. Also im Grunde eine geschlechtsspezifische Vernichtung. Warum ist das ein zutreffender Begriff in diesem Kontext?
Ja, ich glaube, besondere Aufmerksamkeit hat ja gerade die Versklavung von Frauen in die Öffentlichkeit sozusagen auch geschafft, weil es ja besonders grausam war. Also Männer sind, so war es ja auch in den vorherigen Völkermorden an den Jesiden während des Osmanischen Reiches auch, dass Männer in der Regel gleich erschossen worden sind und Jungs, wenn überhaupt sozusagen zwangsislamisiert worden sind, um sie dann auch selber für eigene Zwecke einzusetzen, wie zum Beispiel als Kämpfer. Und das ist auch in diesem Fall passiert, aber bei den Frauen ist es in diesem Fall auch so gewesen, dass sie versklavt worden sind, verkauft worden sind, auf Märkten verkauft worden sind. Das ist ja unvorstellbar. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb viele Journalisten sich auch mit dieser Frage beschäftigt haben. Wie kann es sein, dass in der heutigen Zeit, in der wir leben, Frauen auf Märkten verkauft werden, als eine Ware betrachtet werden? Und ich glaube, es hatte zwei Hintergründe. Man sucht einen besonderen wunden Punkt in einer Gesellschaft. Und wenn wir uns die Region im Nahen Osten anschauen, dann sind die Jesiden auch nicht anders als ihre Nachbarn zum großen Teil, wenn auch nicht in allen gewesen. Aber sie haben sich größtenteils auch angepasst an ihre Region und ihre Nachbarn, in denen ja die Frau sozusagen der wunde Punkt einer Gesellschaft betrachtet wird. Und wenn man sozusagen diesen wunden Punkt dann auch auslebt, dann wird derjenige, der eine Gruppe sozusagen auslöschen möchte, sich genau diesen bunten Punkt zum Ziel setzen. Das ist in diesem Fall Erfolg. Es gibt aber auch noch eine Besonderheit im Jesidentum, weil die Rolle der Frau sehr, sehr zentral ist. Also die Religion, die Rolle der Frau in der Religion ist sehr, sehr besonders. Es ist ein Herz sozusagen auch dieser Religion. Und in dem Augenblick, wenn der Islamische Staat die Frauen besonders schlimm behandelt, ist das auch nochmal ein Indiz dafür, dass sie gerade das Herz der jesidischen Religion treffen wollen.
Ich habe Sie vorgestellt als Mitglied des Vereins Women for Justice e.V. Sie sind Vorstandsmitglied. Wie ist dieser Verein entstanden?
Ja, der Verein ist, es gab etwas im Vorfeld. Also 2015 gab es eine Gruppe von Frauen, also wir sagen Nordkurdistan oder im Südosten der Türkei, die sich mit Frauen beschäftigt hat, die es aus den Händen des Islamischen Staates herausgeschafft haben. Da war ich mit in dieser Gruppe. Es waren aber viele kurdische Frauen auch, also Expertinnen, vor allen Dingen Bürgermeisterinnen, Politikerinnen, aber eben auch Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Ärztinnen, die gesagt haben, wir wollen uns besonders diese Frauen auch widmen. Und wir haben die ersten Interviews mit diesen Frauen geführt. Das war eigentlich wie so eine Ad-hoc-Gruppe eigentlich, weil wir wussten, wir müssen etwas machen. Wir wussten auch, es wird irgendwann mal rechtliche Wege geben, um jene vor Gericht zu stellen, die für diesen Völkermord verantwortlich sind. Das heißt, wir haben Interviews geführt. Und weil dann ja viele Frauen, Jesidinnen, im Rahmen eines Sonderkontingentes ja auch nach Deutschland gekommen sind, haben wir dann die Interviews hier in Deutschland weitergeführt. Und dann haben wir uns entschlossen, es ging auch um das Archiv, einen sicheren Ort auch für das Archiv zu finden, weil der Nahe Osten nun mal auch kein sicherer Ort ist, haben wir uns entschlossen, hier den Verein zu gründen und hier auch unsere Arbeit weiterzumachen. Und so ist es entstanden, wenn Sie mich fragen. Ich glaube, also vor 2014, ja, ich war natürlich Jesidin und ich bin auch kulturbewusst aufgewachsen und mit viel Liebe auch zu der Heimat meiner Eltern, die ich dann ja auch als meine eigene angenommen habe. Aber 2014, ich war plötzlich drin. Also man hat das gemacht, wir waren Frauen, wir haben Kompetenzen gehabt und irgendwie war das etwas Selbstverständliches, dass wir mit anderen Frauen zusammenkommen und etwas tun. Und das war etwas, was wir tun konnten. Und so ist der Verein dann auch entstanden. Hier in Deutschland dann auch formal eingetragen, als eingetragener Verein. Und wir machen unsere Arbeit sowohl hier, haben aber unsere Partnerinnen in der Region, also in Shingal selber auch, im Irak, in Syrien und auch in der Türkei.
Haben Sie das Gefühl gehabt, damals auch eine Lücke schließen zu müssen? Also es gibt ja verschiedene engagierte Organisationen. In welche Lücke sind Sie sozusagen gegangen mit der Gründung dieses Vereins?
Die Lücke bestand in der Selbstgestaltung oder in der Selbstorganisation, in der eigenen Beschäftigung mit Geschichte, mit Gegenwart und auch mit Zukunft. Wissen Sie, ich erinnere mich, es gab eine internationale Organisation, mit der sind wir in Kontakt getreten wegen der Interviews und dann wurde mir tatsächlich gesagt, ich weiß gar nicht, was Sie da eigentlich machen. Wenn Sie die Interviews führen, das brauchen Sie gar nicht machen, das ist staatliche Aufgabe. Sie können sich um Frauen anders kümmern, aber lassen Sie das mit den Interviews. Und da waren wir natürlich trotzig, weil wir gesagt haben, das ist unsere Geschichte, es sind unsere Frauen und wir haben sehr wohl das Recht, die Interviews selber auch zu führen. Wir wissen, wie wir mit ihnen reden, wir wissen, wie wir mit ihnen umgehen können. Und es ist einfach ein Vertrauen auch da gewesen bei den Frauen, die uns ihre Geschichten erzählt haben. Das bindet natürlich ungemein, ne? Und es ist bis heute auch noch so. Und deshalb, denke ich, haben wir genau diese Lücke gefüllt, als Frauen zum ersten Mal auch aktiv zu werden für Frauen. Das war einfach das Besondere auch. Und das wird auch nach wie vor in der Gesellschaft auch sehr positiv betrachtet. Und wir finden eigentlich als Frauen, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, auch viel einfacher Zugang in die Community. Weil ja, es ist einfacher als Frau sozusagen aktiv zu werden. Da ist immer sehr, sehr schnell auch Vertrauen da. Und das machen eigentlich auch alle mit, bis auf jene, die wirklich traumatisiert sind oder wo wir merken, dass es ihnen nicht so gut tut, vielleicht über das Erlebte auch zu sprechen.
Und wie sieht die Arbeit dann ganz konkret aus? Sie unterstützen Überlebende, juristisch, aber auch im Alltag. Können Sie so ein Beispiel erzählen, was Sie tun können?
Ja, es gibt verschiedene Felder, in denen wir tätig sind. Also am Beginn standen wirklich die Interviews im Vordergrund. Das heißt, wir haben Frauen aufgesucht und erstmal alles gesammelt, was sie uns mitteilen konnten, insbesondere auch in Bezug auf Straftäterinnen und Straftäter. Und haben dann im zweiten Schritt sozusagen auch natürlich vermittelt, wenn es rechtliche Fragen gegeben hat, Aufenthaltsfragen, Familienzusammenführungsfragen und so weiter, haben wir vermittelt an verschiedene Einrichtungen oder eben auch an Anwältinnen und Anwälte. und haben im zweiten Schritt, weil die Frauen dann immer wieder von Gerechtigkeit gesprochen haben, dass im Shingal, also ihre Heimat im Nordirak, dass sie wieder aufgebaut werden muss. Und somit haben wir uns nach Shingal sozusagen begeben in unseren Projekten und haben seither mit Frauen gemeinsam vor Ort diverse Projekte umgesetzt und sind nach wie vor im aktiven Austausch. Also wir haben zum Beispiel die erste Kita in Shingal aufgebaut und auch unterstützt mit Mitstreiterinnen vor Ort. Und das war natürlich eine Riesensache für uns. Ne? Zum einen tolle finanzielle Geldgeber auch zu haben, hat uns motiviert, aber eben auch das, was wir erreicht haben, also für die Frauen sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, ihre Kinder abgeben zu können und auch für sich die Zeit und sich auch nochmal zurückziehen zu können. Das war eines der ersten größten Projekte. Aber wir haben Aufforstungsprojekte jetzt umgesetzt. Es gibt die Kampagne One Tree for Shingal, die wir bis heute noch umsetzen mit Frauen vor Ort, und das motiviert. Also das Feedback, das wir von den Frauen vor Ort bekommen, motiviert unglaublich, hier weiterzumachen.
Sie beziehen aber auch künstlerische Arbeit in Ihre Arbeit im Grunde mit ein. Es gibt eine Ausstellung, Überleben heißt sie, glaube ich. Was hat man da gesehen? Was sieht man da?
Ja, die Ausstellung zeigt Ausschnitte aus Interviews mit Überlebenden, also mit Frauen, die in der Gefangenschaft des Islamischen Staates waren. Und zu Beginn, als wir die Interviews geführt haben mit den Frauen, wollten viele eigentlich nur, dass wir es für rechtliche Zwecke benutzen. Das hat sich aber im Laufe der Zeit geändert. Ich denke, Zeit hat eine Rolle gespielt, der Ort hat eine Rolle gespielt. Also uns ist aufgefallen, wenn wir die Interviews nicht selber, also in Irak zum Beispiel, gemacht haben, fiel es den Frauen offenbar einfacher zu sagen, ihr könnt die Interviews auch noch für andere Zwecke benutzen. Und das hat uns auf die Idee gebracht, weil die letzten Interviews haben eigentlich die meisten interviewten Frauen gesagt, ihr könnt das für Bildungszwecke nutzen, für Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und das hat uns auf die Idee dieser Ausstellung gebracht, Teile eben der Interviews mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und die Frauen, aber man sieht die Frauen sozusagen nicht mit ihrem Gesicht, sondern eben mit ihren Händen oder mit ihrem Rücken, weil das der Wunsch dieser Frauen auch war. Genau, und diese Ausstellung ist jetzt inzwischen digitalisiert und sollte hoffentlich im nächsten Schritt auch in digitalisierter Form auch öffentlich gemacht werden. Und da arbeiten wir gerade dran.
Lassen Sie uns mal ein bisschen über die politische und vielleicht auch gesellschaftliche Dimension sprechen. In Deutschland gibt es natürlich eine sehr lebendige Erinnerungskultur in Richtung des Holocausts. Andere Genozide, habe ich das Gefühl, werden dann thematisiert, wenn sie möglichst lange zurückliegen. Also haben Sie das Gefühl, dass das Leid der JesidInnen wirklich so präsent ist, wie es sein müsste, durch diese Nähe, durch die Tatsache, dass auch viele der Betroffenen inzwischen in Deutschland leben? Nehmen wir das als Gesellschaft genug wahr oder muss das noch mehr auch in die öffentliche Debatte?
Also ich stelle mir besonders in den letzten Monaten, das ist natürlich ein ganz großes Thema auch bei uns im Verein, auch der Rechtsruck in Deutschland macht uns sehr ganz große Gedanken, also wir machen uns sehr große Gedanken, wie es auch weitergeht in Deutschland im Allgemeinen. Und da spielt natürlich die Auseinandersetzung mit dem Völkermord der Jesiden für uns auch eine Rolle, weil es um die Frage geht, wie ernst meinen wir das eigentlich mit der Vielfalt in Deutschland? Also wir können es natürlich als politischen Slogan irgendwie betrachten, aber es ist ja Fakt, also wenn ich sage, meine Eltern sind als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter hierher gekommen, Jesiden leben hier seit 50 oder 60 Jahren, ist es ja ein Fakt. Also die Frage ist, glaube ich, eher, inwiefern die politische Ebene die Realität halt annimmt. Und Gedenkstättenarbeit beispielsweise oder Erinnerungskultur sollte sich natürlich auch dieser Realität halt stellen. Also wir können ja nicht sagen, ja, in den und den punktuellen, in den Bereichen, da setzen wir das um, aber im Bereich der Erinnerungskultur, das passt nicht. Also das passt sehr wohl. Ich merke in der Arbeit, wir haben ja auch ein Projekt mit der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten umgesetzt zum Völkermord an den Jesiden und der Frage, was hat der Holocaust eigentlich mit Gegenwartsthemen irgendwie zu tun? Und da wissen Sie, wir sind ja sehr verkopft. Also wir wollen ja immer ganz viel planen und wollen natürlich auch nichts falsch machen, weil natürlich der Holocaust ein sehr, sehr sensibles und wichtiges Thema auch bleiben muss. Einfach aus ethischen Gründen, aber eben auch, auf wie wir uns unsere Zukunft vorstellen wollen und wie Gesellschaft und Werte aussehen sollen. Und aber diese Frage hat sich in dem im Kontext der Jesiden nie gestellt. Also wenn man mit Jesiden beispielsweise eine Gedenkstätte aufsucht, das ist so eine Selbstverständlichkeit, wie sie mit diesem Ort umgehen. Und sie besetzen den ja nicht mit ihren eigenen Themen. Also es ist ja nicht so, dass sie hingehen und sagen, so, jetzt reden wir mal nicht über den Gedenkort, sondern sie versuchen selber Beziehungen halt herzustellen oder versuchen sich irgendwie punktuell zumindest zu vergleichen oder zu sagen, das kann ich verstehen, das kann ich vielleicht noch nicht so verstehen. Wie haben Sie gefragt, beispielsweise, als die Jesiden-Überlebenden in die Gedenkstätte gekommen sind, sagt Ihnen Adolf Hitler etwas? Und dann kam ganz oft nein, aber wir kennen Saddam Hussein. Und da kann man ja auch ansetzen. Und ich glaube, diese Ressource ist bei uns in Deutschland noch gar nicht angekommen. Es birgt natürlich viele Konfliktstoffe natürlich auch. Also gerade in der Migrationsgesellschaft ist ja ganz vieles noch gar nicht so präsent. Auch Rassismus, auch innerhalb von Gruppen auch. Wie gehen beispielsweise muslimische Gruppen mit dem Thema Jesidinnen und Jesiden um oder zum Beispiel mit Assyrerinnen und Assyrer? Die Frage ist, glaube ich, eher, wie ernst meinen wir es in Deutschland? Wie ernst blicken wir, möchten wir in die Zukunft auch blicken? Entweder wir meiden sozusagen diese schwierigen Themen, alles was Neues ist schwierig und birgt auch ja, Potenzial für Zündstoff. Aber ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wo der Rechtsruck ja auch sehr präsent ist, ist es unglaublich wichtig, bedacht ranzugehen, ja. Aber wir müssen uns diesen Gegenwartsfragen stellen. Und ich glaube, dass die Idee einer postmigrantischen Gesellschaft ganz und gar nicht Halt machen soll bei der Frage, wie erinnern wir in Deutschland, wie soll Gesellschaft, also wenn Gesellschaft schon Vielfalt in sich trägt, warum bilden wir diese nicht ab? Warum gehen wir mit diesen nicht um? Weil sie werden ausgelebt. Also entweder stellt man sich der Realität und sagt, es gibt diese in Deutschland ausgelebte kollektiven Erinnerungskulturen. Entweder man blendet sie aus. Das wird aber auf langfristig sozusagen ja auch nicht funktionieren. Also weil es kommt in den Schulen auf, es kommt in der Gesellschaft, es kommt vielleicht auf Demonstrationen auf. Wenn wir uns die Gaza-Proteste anschauen, hat das auch was damit zu tun. Also alles, was nicht aufgearbeitet wird und was nicht angenommen wird, glaube ich, macht sich dann immer bemerkbar. Oder wir stellen uns der Realität und sagen, ja, wird auch Schwierigkeiten geben. Vielleicht, es wird neu sein. Wir sind sehr empfindlich, wenn es um den Holocaust geht, weil wir natürlich nicht wollen, dass das eine durch das andere ersetzt wird. Aber ich glaube, da bedarf es positiver Beispiele und ich glaube, dazu könnten wir beitragen.
Jetzt ist die Gedenkkultur das eine, juristische Aufarbeitung das andere. Wie sehen Sie die Rolle der internationalen Gemeinschaft, aber auch durchaus der internationalen Gerichte in der Aufarbeitung des Leids der Jesidinnen?
Also die juristische Aufarbeitung hat ja sehr wohl auch was mit Erinnerungskultur zu tun. Also die Frage ist, wie, wenn beispielsweise keine Gerichtsverfahren da sind, was macht das mit einer Gesellschaft, die selbst einen Völkermord erlebt? Und was macht das mit Gesellschaften, die vielleicht auch für diesen Völkermord verantwortlich waren? Und was macht das mit ihren Erinnerungskulturen? Deshalb hat es auf jeden Fall auch eine Rolle in der Art und Weise, wie Erinnerungskultur ausgelebt wird. Und wenn wir uns die Gerichtsverfahren anschauen, also Deutschland ist letztendlich ein sehr gutes Beispiel gewesen, wie eine Aufarbeitung aussehen kann. Hier gab es ja auch den ersten Prozess, der sozusagen am Ende entschieden hat, dass es ein Völkermord war gegen die Jesiden und Jesiden und wurde auch zum Beispiel oder als Grundlage für andere Entscheidungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in England. Nachdem sozusagen dieses Gerichtsverfahren in Deutschland auch war, haben sie dann die politische Entscheidung getroffen, dass sie den Völkermord als solchen auch anerkennen. Insofern gibt es punktuell positive Schritte, aber für die Jesiden, wenn sie die fragen, ist das alles viel zu langsam. Und die meisten Jesiden wünschen sich ein Tribunal, also ein Sondergericht, das sich besonders mit dem Angriff des Islamischen Staates in Shingal beschäftigt und keine punktuelle Gerichtsverfahren. Viele Jesiden sagen, dass die meisten Verfahren betrifft Frauen, die beim Islamischen Staat waren, aber es gibt ja noch verantwortliche Männer, die nach wie vor entweder in Syrien oder in Irak in den Gefängnissen sitzen und an die müssen wir halt auch heran. Und ich glaube, sehr schwierig, das zu sagen, weil wenn wir sagen, wir führen Interviews, wir haben hunderte von Interviews geführt, weil wir natürlich aufarbeiten wollen, aber ich glaube, wie auch am Beispiel des Holocaust haben wir gesehen, es wird leider nicht so sein, dass alle vor Gericht gezogen werden, sondern die Frage ist ja, was machen wir, also welchen Beitrag können auch andere leisten zum Thema Aufarbeitung und auch Aufklärung. Und da, glaube ich, ist die juristische Komponente ein Bereich. Und deshalb sind eben Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit zum Beispiel auch so wichtig, damit ja das, was das, was die juristische Ebene nicht leisten möchte oder kann, wird dann sozusagen von anderen Bereichen der Gesellschaft aufgefangen. Das ist unglaublich wichtig, ja.
Wenn Sie nach vorne blicken, was sind die Ziele Ihrer Vereinsarbeit für die nächsten Jahre? Was wollen Sie noch erreichen?
Ja, da fragen Sie eine sehr wichtige Frage. Wir hatten vor kurzem auch unsere Mitgliedervollversammlung und müssen uns teilweise auch noch mal ein bisschen neu sammeln. Weil am Anfang war das war ein ganz großer Druck auch da. Inzwischen hat sich auch was getan. Ne? Also gerade in Shingal auch vor Ort, Menschen kehren teilweise wieder zurück. Bauen sich sozusagen etwas auch selbst auf. Viele hier in Deutschland haben inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit und werden hier auch bleiben, haben gewisse Probleme auch gar nicht mehr, sodass wir uns jetzt sammeln. Es gibt Themenbereiche, mit denen wir uns weiterhin auseinandersetzen wollen, aber wir möchten gerne in die Breite gehen. Also die Erfahrung, die wir jetzt mit der Arbeit am Völkermord an den Jesiden gesammelt haben, für auch andere Themen auch offen zu sein, wie beispielsweise ist es eine Anfrage oder eine Möglichkeit einer Anfrage auch da, mit Frauen aus Afghanistan zusammenzuarbeiten oder mit Frauen aus dem Iran auch zusammenzuarbeiten. Also zu schauen, dass wir ja uns sozusagen öffnen, mit anderen Frauen noch viel stärker, also nicht Jesiden, noch viel stärker kooperieren und zusammenarbeiten. Und besonders auch im Bereich Dokumentation, das ist uns ein wichtiges Thema, Dokumentation uns stärker aufzustellen, vielleicht ja auch in Richtung eines neuen Projektes aufzugehen, weil das Führen von Interviews und Videos und so weiter, also alles zusammenzubringen, ist das eine, das stimmt, das war schon sehr mühsam, aber umso wichtiger ist es, das Archiv zu strukturieren und auch zugänglich für andere zu machen, also für Menschen, die im schulischen Kontext sozusagen Interesse am Thema haben, wenn Forscherinnen und Forscher Interesse auch haben oder andere, dass wir es schaffen, das, was wir bisher gemacht haben, zugänglich zu machen. Und ich glaube, das ist der nächste wichtigste Schritt für uns. Es ist ein großes, großes Thema, weil es ja natürlich überall kaum finanzielle Unterstützung auch gibt, gerade für solche Vorhaben. Aber alles, was neu ist, ist schwierig. Und deshalb müssen wir das Beste tun, um da eben auch weiterzukommen.
Gibt es auch Erwartungen an die Politik? Haben Sie da Forderungen? Was kann Deutschland auch als international sehr, sehr starkes Land gegebenenfalls tun?
Ja, was ich vielleicht vorweg ja auch schon gesagt habe, also die Frage mit dem Rechtsruck, also ist ja ein ganz großes Thema auch für uns, ne? Also wir beschäftigen uns viel auch damit. Und wir fragen uns ernsthaft, wir haben ein Pilotprojekt auch mit der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten gehabt, was unglaublich toll funktioniert hat. Ne? Also wir haben so viele Schulen erreicht, es waren so viele Nachfragen da. Und es ist mir wirklich ein ganz großes Rätsel, wie Pilotprojekte dieser Art, die derart erfolgreich sind, wie diese nicht weiter gefördert werden können. Weil ich glaube, also früher oder später wird es sowieso so sein, dass man sich in diesen Themen auch widmet. Und warum ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit dafür? Warum fehlen an dieser Stelle sozusagen Mittel? Und das sind Fragen, die ich, wie soll ich das sagen? Also es ist ja nicht so, dass das Projekt zum Beispiel unbekannt war. Und das ist uns zum Beispiel ein ganz großes Fragezeichen. Warum können Pilotprojekte dieser Art nicht weiter gefördert werden? Und warum kann die Arbeit dieser Art auch nicht institutionalisiert werden? Also wenn wir sagen, Migranten und migrantische Themen sind ein fester Bestandteil Deutschlands und das sind sie ja de facto auch. Warum nehmen wir uns nicht dieser Realität an? Und das ist etwas, was ich woran ich immer wieder appellieren würde, zu sagen, wir müssen anfangen und es wird hoffentlich nicht, wenn es zu spät halt ist.
Ich habe ja mit einer persönlichen Frage begonnen. Ich will auch mit einer persönlichen Frage schließen. Sie beschäftigen sich mit Vorgängen, die 11 Jahre zurückliegen, die aber natürlich nicht nur für die Betroffenen in den Interviews, in den Erlebnissen bis heute nachhallen, sondern es gibt ja schlicht auch einfach Jesidinnen, die noch heute vermisst werden, deren Schicksal noch völlig unklar ist. Was gibt Ihnen die Energie, was gibt Ihnen die Hoffnung, weiterzumachen mit Ihrer Arbeit?
Ja, die Hoffnung, ganz klar, sind die überlebenden Frauen. Wissen Sie, wenn wir die Projekte umsetzen, auch in Shingal beispielsweise, manchmal gibt es natürlich Phasen, da frage ich mich, kann ich das noch weitermachen? Also möchte ich das? Habe ich irgendwie die Kraft dazu? Und mir ist aber aufgefallen, immer in dem Augenblick, wenn wir mit Überlebenden, also face-to-face zu tun haben, dann vergesse ich eigentlich alles. Also dann stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Und deshalb, ja, kann ich eigentlich ganz klar sagen, die Arbeit mit überlebenden Frauen ist meine Motivation, weiterzumachen.
Dann danken wir Ihnen für diese Motivation, für Ihre wichtige Arbeit in Ihrem Verein und natürlich auch für dieses Gespräch. Dr. Leila Fermann, schön, dass Sie heute dabei waren.
Ja, vielen Dank.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.